Wortbetrachtung. Wir betrachten den zweiten Teil im zweiten Kapitel, wie der heute es schon gesagt hat, das Buch Ruth. Und ja, ich dachte, ich sage kurz ein paar einleitende Sachen zum Buch Ruth selbst, ganz kurz. Es ist 4 Kapitel lang nur, aber es ist ein Buch, was sehr gehaltvoll, sehr wertvoll ist. Zumindest ging es mir so, wo ich es jetzt auch öfter gelesen habe. Und es ist weiter ein Tatsachenbericht, also man könnte sagen, aufgrund der Struktur der Handlung kommt es schon fast einem Roman, einem Drama nahe. Man könnte wahrscheinlich einen Film darüber drehen. Wahrscheinlich gibt es Filme darüber, ich weiß es nur nicht. Es hat einen historischen Wert. Also es berichtet von lokalen Ereignissen der Zeit, zum Beispiel eine Hungersnot oder man könnte sagen Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob es eine Flüchtlingswelle war. Es ist aber auch Teil der großen Geschichte, die Gott schreibt mit seinem Volk Israel. Also es ist mittendrin der Übergang der Zeit der Richter und danach die Zeit der Könige. Und es ist auch ein Teil, sage ich mal, des roten Fadens, wie der Jochen Paulus mal beschrieben hat, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, nämlich ganz viele Bilder auf Jesus Christus. Und es ist, ja, wie eben beschrieben, es ist sehr bildhaft geschrieben. Man kann, zumindest geht es mir so, sich beim Lesen sehr gut vorstellen, wie die Geschichte ja so abgelaufen ist. Ja, und heute im zweiten Kapitel, das erzählt uns davon, wie Ruth, die Moabitin, nach ihrer Rückkehr nach Bethlehem, das war die Heimatstadt ihrer Schwiegermutter, den Israeliten Boas kennenlernt. Und es beschreibt, ja, wie Boas ihr begegnet, mit seiner freundlichen und hilfsbereiten Art, der sich nach ihr erkundigt und ihre persönliche Not auch sieht. Und er bietet ihr in ihrer Situation seine Hilfe an. Teil 1 des zweiten Kapitels wurde ja letzte Woche schon betrachtet und ich möchte trotzdem mal grob so die Handlung in eigenen Worten wiederholen und lese uns dann im Anschluss den Text, der für heute vorgesehen ist, Kapitel 2, dann die Verse 14 bis 23. Ruth, die Frau, nach der das Buch benannt ist, die, sage ich mal so, die Hauptdarstellerin der Geschichte ist, das Buch beginnt gar nicht mit ihr selbst. Es geht auch nicht, oder es beginnt auch nicht in ihrem Land, sondern es beginnt eigentlich mit einer Familie aus Israel, ihrem Nachbarland. Und es beginnt mit einer Familie, der Mann Elimelech, die Frau Nomi und die beiden Söhne Machlon und Kilion, die vor einer Hungersnot ins Nachbarland Moab fliehen und hoffen sich dort ein besseres Leben und ja, mehr zu essen. In Israel war zu der Zeit nämlich eine Hungersnot und ja, es kommt alles anders. Elimelech stirbt und Naomi bleibt als Witwe mit ihren beiden Söhnen zurück. Die beiden Söhne finden im fremden Land Frauen, sie heiraten dort und hier erst tritt Ruth in die Geschichte. Ruth, eine Frau aus Moab, sie heiratet einen Flüchtling aus dem verhassten Nachbarvolk Israel. Und dann lesen wir erstmal nichts mehr von dem Paar, von der Familie oder den Paaren. Erst nach 10 Jahren, heißt es dann, sterben auch die beiden Brüder Machlon und Kilion. Ja, und zurückbleiben 3 Witwen, Nomi, Orpa und Ruth. Wir können davon ausgehen, zumindest im Text nicht anders beschrieben, dass die noch keine Kinder hatten, beide Paare. Und ja, es ist eigentlich, liest sich wie ein Drama. Ja. 3 Frauen hatten eine sehr bewegte Lebensgeschichte bisher. Sie wussten von Leid zu berichten, von Angst, von Nöten. Und dann geht die Geschichte weiter. Sie durchleben verschiedene Phasen, sage ich mal, in ihrer Trauer, in ihrer Leidensgeschichte. Man spürt anfangs ihren emotionalen Zusammenhalt. Sie gehen nicht gleich auseinander. Man sagt ja Leid oder Not schweißt zusammen. Und ja, die beiden Schwiegertöchter möchten ihre Schwiegermutter nicht verlassen. Sie haben einen guten Zusammenhalt. Man sagt, sie kämpfen sich durch. Und Nomi selbst ist dann diejenige, die mal so einen sachlichen Ansatz versucht und sagt, kehrt doch um. Geht zurück zu euren Familien, zu eurem Volk, in euer Land. Ihr habt noch eine Chance. Ihr könnt noch einen Mann finden. Ihr könnt eine Familie gründen. Mit mir, einer alten Frau, habt ihr keinen Gewinn mehr. Ich kann euch nicht helfen. In Kapitel 1, da lesen wir, ich möchte es mal vorlesen, da sagt Nomi sogar, der Herr hat sich gegen mich gewandt. Euch jedoch möchte ich das harte Schicksal ersparen, das mich getroffen hat. Und eine der beiden, Orpa, die gibt tatsächlich diesem Argument nach. Nach dem anfangs emotionalen Zusammenhalt kommt ein emotionaler Abschied. Sie weinen, küssen sich und Orpa kehrt um zu ihrem Volk in Moab zurück. Und die Ruth, die bleibt bei Naomi. Und sie sagt dann diese ja, sehr bekannten, prägenden Worte: Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Wo du bleibst, bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und am Ende von Kapitel 1 lesen wir dann noch, wie die beiden Frauen zurück nach Bethlehem, der Heimatstadt Naomis, zurückreisen. Und Kapitel 2 beginnt dann damit, dass Ruth sich ja um die leibliche Versorgung kümmern möchte und losgeht, um auf den Feldern Ehren aufzusammeln. Es war gerade Erntezeit, die Ernte in Israel war wieder gut. Ja, und irgendwo musste sie für sich und Naomi etwas zu essen machen. Also zog sie los, man könnte es Zufall nennen, wenn man möchte. Aber sie landet auf dem Feld eines Mannes, der mit Naomi verwandt ist, Boas. Er ist ihr, wie ich schon gesagt habe, sehr freundlich gesinnt. Er erlaubt ihr gerne, bei sich die liegen gebliebenen Ehren aufzusammeln und bietet ihr sogar Versorgung an mit Wasser. Er bietet ihr Schutz an vor den Männern, die dort auf dem Feld arbeiten. Und er macht dabei einen, ja, finde ich, sehr markanten Ausspruch. Den habe ich mir markiert, den möchte ich uns gerne vorlesen. Kapitel 2, Vers 12, auch wenn ihr den schon betrachtet habt. Boas sagt nicht einfach, ja, gut, dass du zu mir gekommen bist. Ich passe schon auf dich, ich mache das. Ist ja nicht einfach deine Situation, auch mit der Schwiegermutter. Nein, er sagt was ganz anderes. Vers 12, du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er alle deine Taten reich belohnen. Boas wusste also Bescheid, diese Frau, die hatte sich für Gott entschieden. Und er spricht wie als eine Reaktion darauf einen Segenwunsch über ihr aus. Möge er alle deine Taten reich belohnen. Und an dieses Gespräch schließt sich der Text an, der jetzt für heute zur Betrachtung vorgesehen ist, und den möchte ich uns jetzt gerne vorlesen. Ich habe die Hoffnung für alle, ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr habt. Könnt ihr umswitchen? Okay, ich fange mal an zu lesen. Kapitel 2, Abvers 14. Als es Zeit zum Essen war, rief Boas Ruth zu sich. Komm hierher und iss etwas Brot, forderte er sie auf. Du kannst es auch in den Weinessig tunken. Ruth setzte sich zu seinen Leuten und Boas reichte ihr geröstete Getreidekörner. So konnte sie sich satt essen und behielt sogar noch etwas übrig. Als sie aufstand, um weiterzuarbeiten, befahl Boas seinen Männern, lasst sie auch dort sammeln, wo die Gaben noch nicht weggeräumt sind, und macht ihr deswegen keine Vorwürfe. Zieht sogar absichtlich Ehren aus den Bündeln heraus und lasst sie dort für sie liegen. Kein böses Wort soll sie von euch hören. Bis zum Abend arbeitete Ruth auf dem Feld. Als sie die Ehren ausklopfte, hatte sie etwa 15 Kilogramm Gerste beisammen. Sie brachte das Getreide nach Hause und zeigte es ihrer Schwiegermutter. Dann gab sie ihr die gerösteten Körner, die sie vom Mittagessen übrig gehalten hatte. Wo hast du nur so viel sammeln können? Fragte Naomi. Erzähl mir, wo du gewesen bist. Gott segne den, der so freundlich zu dir war. Ruth berichtete, der Mann, der mich auf sein Feld gelassen hat, hieß Boas. Der Herr segne ihn, rief Naomi erfreut, denn er hat uns nicht unserem Schicksal überlassen. Der Name unserer Männer wird nicht vergessen werden. Du musst wissen, Boas ist ein naher Verwandter von uns und darum nach dem Gesetz verpflichtet, uns zu helfen. Ruth erzählte weiter, Boas hat mir angeboten, immer in der Nähe seiner Arbeiter die Ehren aufzulesen, bis die ganze Ernte eingebracht ist. Es ist gut, wenn du mit seinen Mägden hinausgehst, meinte Naomi. Auf einem anderen Feld würde man dich vielleicht belästigen. So arbeitete Ruth während der ganzen Gersten- und Weizenernte zusammen mit den Mägden von Boas. Sie wohnte weiter bei ihrer Schwiegermutter. Ja, ein wirklich schöner Abschnitt, der uns, ich sag mal, in der einfachen Handlung schon ohne große Erklärung viele gute Tugenden aufzeigt. Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit, Mitgefühl, ein Beschützerinstinkt und auch eine große Dankbarkeit und Freude bei den beiden Frauen, die von so viel Leid geplagt waren. Das ist so der Übergang von der Trauer, der Dramatik aus dem ersten Kapitel zu etwas Neuem, zu etwas Positivem, was hier so ja, im Laufe der Geschichte von Ruth sich noch immer weiter entfalten und fortführen soll. Ich habe am Anfang erwähnt, dass es verschiedene Arten gibt, sich diesem Text zu nähern. Und ich habe mich gefragt, was kann ich uns als Gemeinde heute aus diesem Text heraus mitgeben? Ich möchte kurz ein paar Gedanken zu Noomi sagen. Wir haben gesehen, wie sie in Kapitel 1 noch sehr verzweifelt und resigniert ausspricht: Der Herr hat sein Urteil über mich gesprochen, der Allmächtige hat mir bitteres Leid zugefügt. Und ich fand es sehr bemerkenswert, wie sie den Wendepunkt eigentlich bei sich persönlich in dieser Geschichte erlebt, diesen Übergang von Trauer zu Freude. Wie sie reagiert, als Ruth an diesem Tag nach Hause kommt mit 15 Kilo Gerste im Gepäck, mit einer Handvoll gerösteter Kerne, die sie für ihre Schwiegermutter vom Mittagessen aufbewahrt hat. Und Noomi fragt sie: Wo hast du nur so viel sammeln können? Erzähl mir, wo du gewesen bist. Gott segne den, der so freundlich zu dir war. Es hört sich erstmal so ein bisschen verhalten an. Ja, sie soll ihr erzählen, wo sie war. Okay. Hat sich bestimmt auch jetzt nicht, also hat sich bestimmt gefreut über das, was sie mitgebracht hat. Aber als sie dann den Namen Boas hört, dann ist es so, als würden ihr die Augen geöffnet. Als würde das plötzlich alles Sinn machen. Als wären ihre Sorgen erstmal auf Seite. Und sie erinnert sich wieder an ihren Gott. Vers 20: Der Herr segne ihn, rief Noomi erfreut, denn er, der Herr, hat uns nicht unserem Schicksal überlassen. Der Name unserer Männer wird nicht vergessen werden. Und jetzt bezieht sie das auf sich selbst. Sie bezieht sich selbst wieder mit ein. Sie schöpft neue Hoffnung und ihr Vertrauen in ihren Gott ist ja wieder da. Er hatte sie doch nicht vergessen. Er hatte sie durch viel Leid, durch eine lange Zeit der Ungewissheit und des Wartens wieder an einen Punkt geführt, ja, wo es scheinbar weitergeht. Und er hat dafür eine Moabitin, eine einfache Frau wie Ruth, gebraucht, um ihr zu zeigen: Noomi, vertraue doch deinem Gott, denn dein Gott, der sorgt vor. Und das möchte ich gerne so für mich als eine mögliche Überschrift über diesen Textabschnitt stellen. Vielleicht schließt sich ja nachher noch jemand mit anderen Gedanken an, aber so mein Kerngedanke hier war: Gott sorgt vor. Und ich möchte auch gerne über Ruth noch ein paar Gedanken weitergeben. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Ich glaube, als Ruth diesen Satz ausgesprochen hat, hat sie noch nicht gewusst, was das im Endeffekt für sie bedeutet. Ja, was hier in Kapitel 2 jetzt auf sie zukommt. Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie das alles genau geplant hatte. Ja, dass sie die Situation, sage ich mal, im Griff hatte, dass sie alle Eventualitäten wohlbedacht und abgewägt hat. Vielleicht noch einen Plan B hatte, falls das nicht so läuft wie geplant. Ich glaube das eher nicht. Dieses, wo du hingehst, will ich auch hingehen, klingt in ihrer Situation eher so nach einem Mix aus Mut der Verzweiflung, Flucht nach vorne, einer mutigen, also einer verwegenen Willensentscheidung. Aber Gott hatte dieses Bekenntnis von Ruth ganz genau gehört. Ich glaube, er wusste, was sie bewegt hatte, es zu sagen, und er kannte ihr Herz, er kannte ihre Gedanken. Und ich habe mich dann in der Vorbereitung gefragt, was könnte Gott gedacht haben? Was könnten Gottes Gedanken über Ruth gewesen sein? Können wir das überhaupt so fragen? Hat Gott wirklich Gedanken über uns? Und ich habe mich an ein Bibelwort erinnert, das möchte ich gerne hier mal einschieben. Vielleicht kennen es manche von euch. Es wurde einige hundert Jahre später, zur Zeit der Könige in Israel, geschrieben. Aber es sagt uns etwas über Gottes Wesen und im Besonderen über Gottes Gedanken. Es war zu der Zeit, als das Volk Israel in Gefangenschaft war. Und ja, Israel war ja auch immer wieder in einer schwierigen, in einer notvollen Lage. Es war von Leid und Verfolgung geplagt. Und der Prophet Jeremia schreibt ihnen damals Gottes Gedanken zu. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Land befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Luther übersetzt hier: Ich habe Gedanken des Friedens über euch. Das kommt uns vielleicht sehr bekannt vor. Und das sagt Gott hier zu seinem Volk. Es ist also Teil von Gottes Wesen, dass er Gedanken über uns hat. Gedanken des Friedens, des Trostes und der Hoffnung für die Zukunft. Und da habe ich mich so gefragt, ja, bildlich gesehen, was könnten Gottes Gedanken über Ruth gewesen sein? Vielleicht hat Gott gedacht: Ruth, bekennst dich zu mir, Sie tut, was recht ist. Und sie folgt nicht den aus menschlicher Sicht offensichtlichen oder vernünftigeren Vorschlägen. Ja, sie geht nicht zurück zu ihrem Volk, so wie Noomi es ihr vorgeschlagen hat. Ruth hat sich letztendlich für mich entschieden. Und Gott bekennt sich zu dieser Entscheidung, so als würde er sagen, ja, und Ruth, wo du hingehst oder wo ihr beide hingeht, da gehe ich als euer Gott mit euch. Und es ist noch besser, da wo ihr hingeht, ich war schon da, weil ich habe vorgesorgt. Boas weiß vielleicht noch nichts von seinem Glück, aber er hat einen edlen Charakter, ich kenne ihn. Die Ernte in Bethlehem ist wieder gut. Ich weiß schon, aus welchem Feld du sammeln wirst. Ich weiß um die Menschen, denen du begegnen wirst. Ich kenne alle, die da arbeiten, alle Mägde, alle Knechte. Ich kenne die familiären Verhältnisse von Noomi, die Situation, in die ihr kommen werdet in Bethlehem. Es ist alles gut, ich habe vorgesorgt. Wenn wir dann auch weiter lesen und betrachten in den nächsten Wochen, dann sehen wir, dass die Geschichte mit Ruth genauso weitergeht. Gott hatte immer vorgesorgt. Er hat die Geschichte schon viel, viel weiter geschrieben und er hatte viel Gutes mit ihrem Sinn. Deswegen glaube ich, es ist nicht gut daran, dass wir uns heute daran erinnern, dass Gott Gutes mit uns im Sinn hat. Auch mit uns hier heute. Er möchte auch uns Frieden schenken, wenn wir im Streit sind. Er möchte uns trösten, wenn wir traurig sind. Und er möchte uns eine Hoffnung für die Zukunft geben. Ich lese nochmal Jeremia 29, Vers 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn wir uns zu Gott bekennen, dann bekennt sich Gott zu uns, denn sein Wort gilt. Ich denke, der Text darf uns heute neu Mut machen, dass wir uns zu diesem Gott bekennen, auch wenn die Situation, in der wir gerade stecken, vielleicht überhaupt keinen Anlass dazu gibt, mutig zu sein. Man sagt gerne, Mut, das ist Angst, die gebetet hat. Ich weiß nicht, ob Ruth zu Gott gebetet hat, aber aus menschlicher Sicht, also sie hatte ein mutiges, kühnes Vertrauen in diesen Gott, obwohl sie im Vorfeld eigentlich nichts Gutes von ihm bekommen hat. Ganz im Gegenteil, genau wie Noomi, eigentlich hatte sie gefühlt alles verloren. Und trotzdem spricht sie es aus. Dein Gott, Noomi, das soll auch mein Gott sein. Ja, und Gott, er bekennt sich zu ihr und segnet sie. Wir haben eben dieses Lied gesungen, wenn ich vor Bergen stehe und keinen Ausweg sehe, wenn ich durch dunkle Täler gehe, in meinem Leben gehe, wenn ich auf Fragen keine Antwort von dir bekomme, werde ich dir vertrauen. Ja, und ich möchte, dass wir vielleicht diesen Gedanken mitnehmen. Gott sorgt vor, Gott geht mit, er geht voraus und Gott war auch schon da, wo wir hingehen. Er hat gute Gedanken über uns, Gedanken des Friedens, des Trosts und der Hoffnung für die Zukunft. Lass uns wieder neu von Ruth lernen, uns zu Gott zu bekennen, ja, und auch seiner Führung unterzuordnen. Manchmal aus einer Situation der Schwäche heraus. Wenn es uns nicht gut geht, dass wir ihm trotzdem sagen können, ich werde dir vertrauen. Ich möchte gerne schließen mit einem Bibelwort aus dem Psalm. Das hat der Urgroßenkel von Ruth, David, geschrieben. Und da möchte ich gerne auch freigeben für weitere Beiträge. Psalm 139, die Verse 1 bis 10. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich genauso kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Steige ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht? Oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Amen.
Wir waren im Urlaub auf Lanzarote und hatten uns von einem Taxifahrer über die Insel fahren lassen, hatten die Lavafelder dort gesehen und auf der Rückreise oder auf dem Weg zurück hielt dann der Taxifahrer bei einem Weingut an. Es war wohl seine Route und wollte uns wahrscheinlich zum Kauf eines guten Weines zu animieren. Und dann sagt er, ihr kommt mal rüber, bevor ihr da reingeht. Ich muss euch erst mal was zeigen in seinem, ich sag mal, sehr gebrochenen Englisch. Und dann hatte er vor dem Weingut, zeigte er auf ein, ich sag mal, auf ein großes Fass. Da war ein riesiger Kaktus, ein runder Kaktus, tiefe Stacheln, die der hatte, und sagt, guckt hier, das hier ist der Platz von der Schwiegermutter, sagt er dann. Und ja, war sein Standardspruch, seine Schublade. Und da fiel mir der Hans-Georg ein, eben als er letzte Mal gesagt hatte, das Verhältnis zwischen dieser Naomi und der Naomi und der Ruth war ein gutes Verhältnis. Und das ist ja auch heute schon ein Stück weit rausgekommen. Und trotzdem hat mich eine Sache bei dieser Naomi gewundert, als sie dann in Israel angekommen war mit seinen beiden Schwiegertöchtern, und ich greife jetzt nochmal zurück auf Kapitel 1, dann sagt sie, ja, geht doch wieder zurück, hier bei uns in Israel sehe ich keine Zukunft, geht wieder zurück nach Moab, zu eurem Volk und auch zu euren Göttern. Und die eine, die Orpa, macht das dann letztendlich auch unter Tränen, und die andere, Ruth, sagt, nein, ich will hier bleiben, das ist auch mein Gott in diesem Land, dein Gott ist auch mein Gott. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, die Naomi meinte es ja sehr gut, ich glaube, das ist jetzt über die Tage klar geworden, die wir uns mit diesem Buch beschäftigt hatten, aber trotzdem empfiehlt sie ihren Schwiegertöchtern wieder zurückzugehen nach Moab, zurück zu den alten, zu den moabitischen Götzen, möchte ich jetzt mal sagen, in eine Umgebung, die gottesfeindlich war. Und ich hatte am Anfang ja ein bisschen was über Moab gesagt. Das waren diejenigen, die stolz waren. Das waren diejenigen, die eher bequem waren. Das waren auch diejenigen, die zum Teil Feinde Gottes gewesen sind. Und ein Volk, das Gott verurteilte. Und diese Naomi empfiehlt diesen beiden Schwiegertöchtern jetzt, ja, dahin zu gehen. Und dann habe ich mich gefragt, was empfehlen wir denn unseren Kindern und Schwiegerkindern, die vielleicht so Anfang 20 oder was auch immer ist und wir sie sehr lieb haben. Was für Ratschläge geben wir ihnen denn? Sind es Ratschläge, die den Gehorsam zu unserem Herrn fördern, die Freude und Begeisterung für unseren Gott im Blick haben, die ihm die Gemeinde lieb machen, oder drehen sich unsere Ratschläge vielleicht eher im Wesentlichen um Besitz, um Wohlstand, um Bequemlichkeit, um Familienbelange? Zum Beispiel empfehle ich, ja, Gott ernst zu nehmen und auch von dem, was man hat, abzugeben, den Zehnten zu geben, oder sage ich lieber, ihr seid jung, ihr wollt bauen, spart lieber euer Geld? Oder was sagen wir, wenn junge Leute in eine Ausbildung gehen wollen? Sind wir dann dabei zu beurteilen als Eltern und Schwiegereltern, ja, wie sind denn die Verdienstchancen? Oder fragen wir vielleicht nicht auch, was ist es denn, was Gott will? Wie vermitteln wir den Wert einer Gemeinde? Und da habe ich gedacht, die Naomi meinte es gut. Aber leider sind hier Ratschläge an die Schwiegertöchter ergangen, so wie ich es sehe, die in die Gottesferne führen. Und die Ruth ist dann ganz konsequent in der Entscheidung. Und trotzdem, dass sie ins Ungewisse geht, und es ist wirklich ungewiss für sie, vertraut sie auf Gott und entscheidet sich auch für diesen Gott Israels. Und die Perspektive, die sie damit hat, ist ja deutlich schlechter, menschlich gesehen. In Israel hatte sie ja gar nichts, außer der Naomi. Und sie geht es, denke ich, im Vertrauen auf Gott. Und was Gott dann mit diesem Vertrauen macht, ist uns ja klar. Sie stellt diese moabitische Frau, die nichts hatte, in Israel nichts galt, in die Abstammungslinie unseres Herrn ein. Sie wird sie ist eine Frau nach dem Herzen Gottes und sie hat ein Herz für Gott. Und Gott tut ihr etwas entgegen der vorherrschenden gesellschaftlichen Normen. Und es ist ein schöner Hinweis, diese Frau Ruth, dass auch die Heiden bei Gott Gnade finden können. Und ich habe so gedacht, die Ruth ist ein gutes Beispiel dafür, dass Segen drauf ruht, wenn wir uns ganz zu Gott stellen. Sie sagt, ich will Gott vertrauen, dein Gott ist mein Gott. Du bist mein Gott und ich vertraue dir jetzt. Und da habe ich so gedacht, ja, wie stellen wir uns auch noch zu Gott? Sind wir noch so mutig wie die Ruth und sagen, ja Gott, du sollst mein Gott sein und ich möchte das auch proklamieren. Und ich denke, wir können uns ja auch da, wo wir uns bewegen in unserem Alltag, diese Frage auch immer wieder stellen. Stelle ich mich wirklich zu dir, Gott? Bekenne ich dich da, wo ich bin, was ich mit dem, was ich zu leisten imstande bin, mit einer Art, die ich habe halt. Da fiel mir ein Beispiel ein von einem Arbeitskollegen, der hat eigentlich überhaupt nichts mit Jesus zu tun. Ist ein junger Mann, um die 30 und ist jetzt Papa geworden. Und ich habe ihn, weil wir ein sehr gutes Verhältnis zueinander gehabt, immer mal wieder auch darauf hingewiesen, bei jeder Untersuchung, wo du jetzt mit deiner Frau oder er ist gar nicht verheiratet, wo du mit deiner Verlobten hingehst, dann denk mal dran, dass es ein Wunder ist, was du dann siehst auf dem Ultraschall. Und als er dann Papa geworden war, das Baby war also da, dann habe ich ihm den Psalm 139 geschickt, wo dann nochmal rauskommt, ich habe deine Nieren gemacht und so weiter, wo quasi nochmal ein klares, ja, biblisches Zeugnis dafür da war, Gott hat die Menschen geschaffen, auch dein Kind, Daniel. Und ja, ich weiß nicht, was er draus macht, aber ich denke, er hat es offen und ehrlich aufgenommen. Und das war für mich so ein Beispiel, wollte ich euch einfach mal weitergeben, auch wo man sagt, gut, wenn ich überlege, wie kann ich vielleicht mich auch zu meinem Gott stellen, in manchen Situationen findet sich vielleicht auch das eine oder andere, die eine oder andere Möglichkeit, die man nutzen kann und ja, ergreifen kann und was Gott dann draus macht, ist dann Gottes Sache.
Ich will da gerne anknüpfen und euch einen Gedanken weitergeben, der mir da gekommen ist, beziehungsweise so die Klammer, die sich mir bisher über Ruth gesetzt hat. In Kapitel 1 kommt 12-mal das Wort umkehren oder zurückkehren vor. Die Umkehr bzw. Rückkehr in die Gemeinschaft mit Gott war der erste Schritt aus der schwierigen Lebenssituation von Naomi und Ruth. Umkehren in die offenen Arme von Gott. Ich habe dazu gelesen, in jeder Sackgasse ist der Weg nach oben immer frei. Welche tolle Zusage, die wir haben dürfen. Die folgenden Kapitel zeigen, dass Gott die Rückkehr vorbereitet hat und das genau zur rechten Zeit. Denn in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, plus den aus der letzten Woche, nämlich das ganze Kapitel 12, lesen wir 12-mal das Wort sammeln. Immer in anderen Ausprägungen. Also in Kapitel 1 die Umkehr, in Kapitel 2 das Sammeln. Wie Ruth sich hier verhält, ist ein schönes Bild für Menschen, die ihr Leben Christus anvertraut haben und nun das Verlangen haben, ihm zu dienen. Nicht aus Zwang, sondern aus eigenem Antrieb, weil sie eine neue Lebensperspektive bekommen haben. Wie Ben es eben schon gesagt hat, im Vers 12, Gott segnet Ruths Entscheidung, unter den Flügeln Gottes Zuflucht gesucht zu haben und versorgt sie und ihre Schwiegermutter. Wir lesen ganz oft genau das in der Bibel. Menschen wenden sich hin zu Gott und können dann nicht anders, als ihm zu dienen. Ein Beispiel, was ich dort gefunden habe, in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Was sagt uns das? Oder was steht hier für mich? Wie würden wir die Veränderung beschreiben, die wir durch den Glauben an Jesus Christus erfahren haben? Was ist anders als vorher? In welcher Weise wollen wir gerne mit meinen Gaben Gott dienen? Eine spannende Herausforderung, der wir uns immer wieder neu anhand von solchen Bildern stellen dürfen, anhand von solchen Glaubensvorbildern, wie wir sie hier bei Ruth sehen.
Es gibt ja viele, die sagen, wofür brauchen wir das Alte Testament? Im Alten Testament wird ja der Gott der Rache, der Gott des Krieges dargestellt. Da wird ein Bild von Gott gezeigt, was eigentlich gar nicht zum Neuen Testament passt. Wenn wir hier genau aufgepasst haben, sehen wir, wie Gott ist mit seinem Volk. Da lesen wir in diesem Vers 20, er ist einer von unseren Lösern. Er ist einer von unseren Lösern. Was hatte sich Gott für sein Volk ausgedacht? Wenn es da Sachen gibt, wenn es Tage gibt, wenn es Dinge gibt, die schlecht laufen, wenn ja genau das eintrifft, was der Ruth und der Naomi hier passiert, dann sorge ich für euch, dann habe ich einen Plan, dann habe ich im Buch Mose habe ich bestimmt, was dann passieren soll. Da soll jemand kommen, der soll Löser sein. Was heißt das, Löser sein? Er soll für die Schuld, für die Ungerechtigkeit, die da einem Menschen entgegenkommt, soll er eintreten. Und das genau ist das, was die Naomi hier in Vers 20 sagt. Boas ist einer von unseren Lösern. Er ist Verwandter, er ist ja mit dir, mit uns und will dir helfen. Und das Interessante ist, ja, dass Gott nicht nur für dieses Volk Israel allein diesen Löser sich ausgedacht hat. Ganz am Anfang in der Bibel heißt es, da wird jemand kommen, der wird der Schlange, demjenigen, der die Sünde in die Welt gebracht hat, dem wird er den Kopf zertreten. Jesus Christus, der Löser, mein und dein Löser. Und wir haben das hier in diesem Beispiel von Boas, er lädt die Ruth zu seinem Tisch ein. Ess mit uns, wir wollen das heute Morgen feiern. Jesus lädt uns ein, als unser Löser mit ihm Brot und Wein zu teilen. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Zeichen von dem, dass Altes und Neues Testament zusammengehört. Dass das untrennbar zusammengehört. Gott hat mit seinem Volk damals, den Israeliten, und mit seinem Volk heute, uns Menschen, immer wieder nur das Beste vor. Er schickt uns einen Löser und dieser Löser, das Wunderbare ist ja, der Boas tritt ein. Er macht das. Wenn wir weiterlesen, die Geschichte, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber was noch interessant ist, was die Naomi hier schon vorausschauend sagt, sie sagt nicht, er ist mein Löser. Sie sagt zu ihrer Schwiegertochter, der Moabiterin, dieser Boas ist unser Löser. Auch hier haben wir schon ein Beispiel dafür, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt, dass Gott seinen Plan von Anfang an für jeden von uns vorbereitet hat. Und von daher immer wieder herzlich die Einladung, kommt zu diesem Erlöser, lasst euch erlösen von Jesus Christus.
Ja, wenn es keine weiteren Meldungen mehr gibt. Ich habe noch einen ganz kurzen Gedanken, den ich mir zum Abschluss notiert habe, was sehr praktisch ist eigentlich. Mir ist aufgefallen, wenn Gott vorsorgt, dann bewahrt uns das nicht unbedingt vor Pflichten oder Aufgaben. Ja? Wir haben zwar am Ende keinen Mangel, sondern mehr als genug und es bleibt sogar noch übrig. Aber es ist schon eine interessante Art von Hilfe, die der Boas hier anbietet. Er hätte ja auch einfach einen Sack Körner nehmen können, geschenken können. Er gesagt, ja, ich sehe schon, ihr habt es schwer und ich habe genug. Er hätte mit Sicherheit genug gehabt, er war wohlhabend, aber er macht es nicht. Ja, Ruth sammelt das auf, sie hat sich aufgemacht, sie hat sich das vorgenommen, sie hat gesagt, so Naomi, ich ziehe jetzt los, ich sammle auf. Und als sie nach Hause kommt, hat sie sogar noch übrig. Sie hat noch Körner übrig und es war genug für sie und für Naomi da. Boas hat im Hintergrund dafür gesorgt, dass sie mehr als genug hat, aber er hat sie sogar beschützt, ja, er hat ihr Schutz angeboten, er hat ihr Wasser angeboten und so weiter. Aber er hat nicht gesagt, hier hast du. Und das ist interessant. Wenn Gott vorsorgt, das heißt nicht unbedingt, dass wir keinen Finger mehr krumm machen müssen und uns zurücklehnen können. Das heißt es nicht unbedingt. Aber es bedeutet, dass wir am Ende des Tages mehr als genug haben. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe dann gedacht, als Jesus 5000 Leute satt macht, da schnipst er nicht mit den Fingern und alle Bäuche sind voll. Er verteilt Aufgaben. Er sagt erstmal den Jüngern, macht ihr doch. Und dann lässt er den Jungen zu sich kommen. Bringt mir das, was ihr habt. Und dann schickt er wieder die Jünger los. Hier, verteilt das Brot. Verteilt die Fische. Ja, und am Ende, es bleiben 12 Körbe übrig. Mehr als genug. Also ich habe so gedacht, das Wunder alleine ist nicht das Sattwerden, sondern sehen, wie Jesus handelt, von ihm lernen und uns gebrauchen lassen. Wie wir es eben auch schon gehört haben. Nachfolgen und ja, sich unter seine Führung stellen. Das war so ein Gedanke, der mir noch kam. Wenn Gott versorgt, ist am Ende mehr als genug. Und wir dürfen uns von ihm gebrauchen lassen, ihm dienen. Ich habe uns eben einen Psalm gelesen und dazu gibt es ein sehr schönes Lied, wo ich auch stehe, du warst schon da. Und das wollen wir gerne noch zusammen singen, bevor wir dann in eine Zeit der Stille gehen, wo wir einfach nochmal auch für uns selbst zu Gott beten können und ja auch so ein bisschen uns gedanklich auf das Abendmahl einstellen können. Der Refrain heißt, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und das ist der Grund, warum wir gleich zusammen das Brot brechen wollen, uns daran erinnern können, warum das so ist. Ja, wir singen jetzt noch gemeinsam, wo ich auch stehe, du warst schon da.
Wo du noch hier stehst, ich war schon da, Ben. Ich habe gedacht, ich sag noch meine Gedanken vorab als Einladung zum Abendmahl und danach würde ich vorschlagen, singen wir dann das Lied. Ich würde gerne heute einladen zum Abendmahl mit 2 Versen aus 1. Korinther 10. Der Kelch des Segens, für den wir Gott loben, bedeutet er nicht Teilhabe am Blut des Christus. Das Brot, das wir brechen, bedeutet es nicht Teilhabe am Leib Christus. Es ist ein einziges Brot. So sind wir als viele Menschen ein einziger Leib, denn wir haben alle Anteil an einem Brot. Mein Gedanke ist, Abendmahl ist Gemeinschaft mit Christus und Gemeinschaft untereinander. Das kommt in diesen Versen sehr klar raus hervor. Abendmahl verbindet uns mit allen, die zu Christus gehören. Und Paulus sagt es den Korinthern, dass sie nicht auf einheitliche Weise und auf verbindende Weise zusammenaßen. Und er sagt dann, ihr feiert gar nicht Abendmahl. Das, was ihr da macht, das ist kein Abendmahl, weil da steckt diese Gemeinschaft mit Christus und miteinander nicht mit drin. Denn ich denke, Abendmahl ist eine Erklärung, eine öffentliche Erklärung, ja, für sich selbst ja einzugestehen, zu bekennen, ich gehöre zu Christus und zu seinem Volk. Und ich habe im Vorfeld zu dem heutigen Abendmahl zu Hause gesessen und habe gebetet, dass dieses Abendmahl, was wir heute zusammen feiern wollen, dass der zum einen unsere Bindung auch zu Christus, aber auch unsere Beziehung zu Brüdern und Schwestern in Christus stärkt. Und vielleicht gerade in der Situation, wo unterschiedliche Meinungen auch in unserer Gemeinde da sind. Und ich möchte es nochmal sagen, eingeladen sind alle, die Jesus Christus im Glauben als Erlöser und Herrn angenommen haben. Wir machen es nicht zur Bedingung, dass man bei uns in einer Mitgliederliste drinstehen muss. Uns ist es wichtig, dass diejenigen zum Abendmahl eingeladen sind, die bei Jesus ihre Schuld losgeworden sind und auch ihn als Herrn und Bestimmer im Leben ja sein lassen wollen, bestimmen lassen wollen. Und in diesem Sinne möchte ich einladen heute zu diesem Abendmahl, welches per Einsetzungsworte ein Gemeinschaftsmahl ist. Gemeinschaft mit Christus und auch Gemeinschaft untereinander. Wo ich schon stehe, du warst schon da.